Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Familien mit Kindern oder Enkelkindern, die 2008 oder später geboren wurden, dürften in Zukunft ein neues Diskussionsthema haben. Zur Bundeswehr gehen und dem Land dienen oder nicht? Denn ab 2008 geborene Jungen sollen alle gemustert werden, und zwar von 2027 an. Frauen können, müssen sich aber nicht mustern lassen. So hofft vor allem SPD-Verteidigungsminister Pistorius, genügend Freiwillige für den Wehrdienst zu finden. Mehr Geld als bislang und ein bezahlter Führerschein soll den Dienst an der Waffe attraktiver machen. Für diese Einigung haben Union und SPD Monate gebraucht und sich dabei fast zerlegt. Gerade bei dem Punkt Freiwilligkeit, die nun erstmal erhalten bleiben dürfte. Betonung auf erstmal. Philipp Kunschner.
Bei 1 bis 4, alles auf.
Sie haben sich bereits für den Freiwilligendienst bei der Bundeswehr entschieden. 200 Rekrutinnen und Rekruten des Aufklärungsbataillons werden derzeit in der Westfalenkaserne in Aalen ausgebildet, durchlaufen dort die neu eingeführte Basisausbildung. Heißt Grundlagen im Sanitätsdienst, Training im Gefecht und am Schießstand.
Unsere Ausbilder versuchen das so gut wie möglich auch quasi realitätsnah auszubilden, damit wir halt auch wissen, in einem Fall, was ist wenn, wie wir uns zu verhalten haben.
1100 Soldaten sind derzeit hier stationiert. Jetzt sollen die Zahlen in allen deutschen Kasernen deutlich steigen. Von derzeit gut 180.000 auf 260.000 aktive Soldaten in 10 Jahren. Wie das gelingen soll, darüber wurde in der Koalition heftig gerungen. In der Nacht die Einigung, der Verteidigungsminister am Morgen danach, sichtlich erleichtert, über einen Kompromiss, der weiter auf Freiwilligkeit setzt.
Warum gehen wir nicht erstmal davon aus, dass die Freiwilligenzahlen reichen, so wie in anderen Ländern auch? Ich gehe davon aus, dass sie reichen werden. Ich lese die Umfragen, ich sehe die Bewerbungszahlen, ich sehe die freien Dienstposten, die wir haben, ich sehe die jetzt erst dazukommenden Attraktivitätsmerkmale.
Heißt für künftige Rekruten höhere Bezahlung, 2.600 Euro brutto, Fachausbildung oder sogar Zuschüsse zum Führerschein.
Wir werden die Freiwilligkeit attraktiver machen. Wir möchten möglichst viele junge Menschen auch für den Dienst am Vaterland begeistern. Sollte es am Ende nicht reichen in der Freiwilligkeit, braucht es auch eine Verpflichtung.
In der Praxis sieht der Kompromiss so aus. Ab 1. Januar bekommen alle 18-Jährigen einen Fragebogen. Wer hat Interesse an der Bundeswehr? Wer ist geeignet? Frauen können ihn beantworten, Männer sind dazu verpflichtet. Hinzu kommt die Musterung, also die Untersuchung, ob man für den Wehrdienst geeignet ist. Sie wird für Männer ab Jahrgang 2008 schrittweise eingeführt. Finden sich nicht genügend Freiwillige, kann der Bundestag außerdem eine Pflicht zum Dienst beschließen. Die AfD kritisiert diesen Kompromiss.
Das ist aus meiner Sicht schlicht unlauter. Anstelle gleich zu sagen, wir brauchen die Wehrpflicht, wir kommen ohne Wehrpflicht nicht aus.
Und für die Linke ist die Einigung heute ein schlechtes Signal in Richtung der jungen Generation.
Ich bin entsetzt ob der heutigen Entscheidung, weil die beiden Extrempositionen zum einen, dass es deutlich mehr Mannstärke geben wird und auch die Zwangsmusterung eingeführt wird, halte ich für falsch. Das ist kein guter Tag und insbesondere kein guter Tag für unsere Jugendlichen.
Seine Generation wird von den Änderungen im Wehrdienst bereits betroffen sein. Ayush Yadav ist stellvertretender Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und kritisiert, junge Menschen würden zu wenig gehört, müssten nun aber für alles aufkommen. Von Generationengerechtigkeit könne keine Rede mehr sein.
Und genau darüber wollen wir sprechen mit Ayush Yadav. Wie gerade schon gesagt und gehört, er engagiert sich bei der Bundesschülerkonferenz und ist dort stellvertretender Generalsekretär. Guten Abend.
Guten Abend.
Also Jahrgänge ab 2008 geboren sollen von 2027 an flächendeckend gemustert werden. Also auch Sie sind als jetzt 16-Jähriger betroffen davon. Wie geht's Ihnen damit?
Naja, ob es notwendig ist oder nicht, ist die eine Frage. Aber was ich persönlich komisch finde, ist, dass die Forderung an jungen Menschen besteht, und das ist auch verständlich, aber die Förderung komplett vergessen wird. Es wäre doch doof, erst bei der Musterung festzustellen, dass es einen Großteil der jungen Menschen psychisch nicht gut geht, dass wir nicht belastbar sind, resilient sind, dass wir nicht gesund gemacht werden, weil man diese Frage eigentlich jetzt schon beantworten kann. Uns geht es nicht gut. Wir werden nicht mit Lebenskompetenzen auf die Zukunft vorbereitet. Und wenn es die Prävention und Bildung gar nicht hergibt, brauchen wir auch nicht von einer Diensttüchtigkeit reden.
Okay, Ihnen geht es nicht gut, dieser Generation geht es nicht gut, heißt es ja. Der neue Wehrdienst, der soll ja erstmal auf Freiwilligkeit basieren. Glauben Sie denn grundsätzlich, dass sich da ausreichend Leute, junge Leute melden werden?
Natürlich, wir junge Menschen wollen leisten, sei es in der Wirtschaft oder beim Bund. Jeder Kind, jede Jugendliche hat eine Vision, will sein Leben gestalten. Aber der Fehler ist, dass man heute beim Staat, beim Bundesregierung, bei der Pressekonferenz nicht den kleinsten Signal mitbekommen hat, dass der Staat auch Verantwortung für uns übernehmen will. Man kann doch nicht glauben, dass man so ohne Investitionen in uns, ohne eine gute Bildung, mit Schimmeln an der Decke jungen Menschen dazu inspiriert und motiviert, was zu leisten.
Es heißt ja auch, wenn es nicht genügend Freiwillige gibt, dann könnte ein Losverfahren kommen, über das der Bundestag noch zusätzlich entscheiden müsste. Können Sie denn diese Notwendigkeit, dass die Politik eine Entscheidung treffen muss, einen Konsens treffen muss und darum ringt, können Sie diese Einigung nachvollziehen, grundsätzlich?
Nein, es kann nicht per Zufall über die Lebensqualitäten oder die Lebensaussichten von jungen Menschen entschieden werden. Wir brauchen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach meinem Abitur in einer Kneipe sitze mit 4 Freunden, es kann nicht sein, dass ich dann per Zufall einen Anruf bekomme und zu Bund muss, aber die anderen nicht. Was wir eigentlich brauchen, ist, dass junge Menschen eigentlich gefördert werden und dann tatsächlich was leisten können und wollen.
Wie heftig wird das denn unter Jugendlichen grundsätzlich diskutiert, auch wenn zum Beispiel Verteidigungsminister Pistorius heute sagt, Grund zur Angst gäbe es ja nicht. Wie kommt das bei Ihnen an und wie wird das diskutiert?
Natürlich ist Wehrpflicht ein Thema, wo man Angst hat. Und ganz grundsätzlich, bei uns jungen Menschen sind auch ganz andere Themen da, die uns belasten. Jeder dritte Jugendliche sagt, dass die eigene Lebensqualität, dass der eigene Lebensstandard gering oder schlecht ist. Und dann muss man einfach sagen, dass so eine Debatte, wo wir nicht mitbeteiligt werden, einfach nur für Zusatzbelastung, für Zusatzbesorgnis sorgt.
Na gut, aber es gibt ja die Hoffnung, dass sich genügend Leute freiwillig melden. Kennen Sie denn niemanden, der sagt, ach, ich finde das irgendwie ganz reizvoll, wenn ich da auch ein bisschen Geld verdiene und ich finde es auch reizvoll, diesem Land zu dienen? Ich bin möglicherweise dabei. Das klingt so, als wäre das ganz weit weg, dieser Gedanke.
Natürlich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde auch hingehen, nicht weil die Anreize so gut sind und nicht weil meine Bildung so super war, aber einfach weil ich finde, dass man diesen Beitrag leisten muss. Und die Frage ist jetzt hier, ob wir mit unserer Freiwilligkeit, es ist ja nicht nur so, dass die Jugendlichen eine Verantwortung für die Sicherheit, für die Bundeswehr haben, es ist ja auch so, dass wir die komplette Rente, die eine Katastrophe aktuell ist, tragen müssen, dass wir zukünftig die komplette Zukunft unseres Landes tragen. Und das ist die eigentliche Sicherheitsfrage, die wir uns stellen müssen. Dafür müssen wir für gute Bildung sorgen.
Es geht jetzt bei allem ja nur um Männer. Frauen können ja weiterhin freiwillig entscheiden, ob sie gemustert werden wollen. Ist das aus Ihrer Sicht fair?
Die Bundesschülerkonferenz hat keine einheitliche Meinung dazu, wie Wehrdienst gestaltet werden muss. Natürlich finden die einen, wenn man mit Schülerinnen und Schülern redet, dass Frauen auch rangezogen werden müssen. Die anderen finden aber, dass Frauen an anderer Stelle stark benachteiligt sind und deswegen nicht hier auch mitmachen müssen. Wenn man aber mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht darüber redet, haben die Mädchen, obwohl sie nicht direkt betroffen sind, genauso viel zu sagen wie die Jungs. Und wir Jugendliche haben in dieser Thematik genauso viel zu sagen. Man muss uns hören. Und die Bundesregierung darf nie wieder den Fehler machen, Gesetze zu beschließen, Gesetze zu machen, wo man die Betroffenheit von jugendlichen Menschen eigentlich komplett ignoriert und an unsere Bedürfnisse vorbei redet.
Sagt Ayush Yadav, stellvertretender Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der neue Wehrdienst, ein kluger Kompromiss oder nicht ausreichend? Dazu hat Stefan Stuchlik vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
War es das jetzt wirklich wert, liebe schwarz-rote Regierung? Eine bereits getroffene Einigung zum Wehrdienst in Frage zu stellen, nur um nach wochenlangem Gezerre fast wieder am Ausgangspunkt zu landen? Zwischen all den Arbeitssitzungen und Krisentreffen wurde die halbe Republik verschreckt. Losverfahren, Wehrpflichtlotterie, Musterung, Leid und was es sonst noch an halbgaren Ideen gab. Die Union vergaß zwischendurch, dass es um unser aller Kinder geht. Die SPD, dass die militärische Bedrohungslage noch ernsthafter werden kann, als sie jetzt schon ist. Das Zustandekommen also war desaströs. Daran gemessen ist die Einigung, für den Moment, vernünftig. Erfassung aller 18-Jährigen durch Fragebögen, Freiwilligkeit als Prinzip, durchgehende Musterung und messbare Zahlen, ob alles genügt. Aber lassen Sie uns ehrlich sein, es ist auch eine Wette auf die Zukunft. Was unsere Kinder betrifft, dass sich genügend finden, die 2600 Euro, freie Kost und Logis und Hilfe zum Führerschein attraktiv genug finden. Was die Bedrohungslage betrifft, dass Russland nicht noch härtere Bandagen auffährt. Es wäre dringend notwendig, dass sich Union und SPD schon jetzt darüber verständigen, was genau man bei zu wenigen Rekruten oder zu großer Bedrohung zu tun beabsichtigt. Wie in so einem Fall eine wirkliche Wehrpflicht aussehen soll, ist nämlich sträflich ungeklärt. Und es wäre schön, wenn es dieses Mal nicht wieder in öffentlichem Streit ausarten würde.
Die Meinung von Stefan Stuchlik. Beim Wehrdienst hat es die Koalition also schlussendlich geschafft, eine Einigung zu finden. Aber das war es ja noch nicht. Es wartet ein ganzes Reformpaket und es gilt, was am 1. Januar 2026 in Kraft treten soll. Das muss schnellstmöglich beschlossen werden. Seit dem frühen Abend sitzen die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss beieinander, um gleich bei mehreren drängenden Themen endlich zueinander zu finden. Gegen 7:30 haben sie dann schon mal die ersten Ergebnisse vorgestellt. So sind sie sich einig darüber, dass der Industriestrompreis günstiger werden soll. Ebenso soll es eine Strategie zum Bau von Gaskraftwerken geben. Da geht es um die Versorgungssicherheit. Und der Luftverkehr soll entlastet werden durch die Senkung der Ticketsteuer. Wenn die Koalition eines vermitteln will, dann Zuversicht.
Wir haben immer das zentrale Ziel vor Augen. Unsere Wirtschaft muss wieder laufen, muss besser laufen. Wir haben dazu schon viel auf den Weg gebracht. Ich nenne nur noch einmal das Sondervermögen und die Möglichkeiten der Investitionen, die sich daraus ergeben. Wir lassen dieses Ziel nicht aus dem Blick. Im Gegenteil, wir arbeiten sehr kontinuierlich an der weiteren Verfolgung dieses Zieles. Und wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch die Ergebnisse sehen werden. Die Beschlüsse, die wir heute gefasst haben, die Entscheidungen, die heute im Deutschen Bundestag getroffen werden und die Beschlüsse, die wir im Koalitionsausschuss getroffen haben, werden nach unserer festen Überzeugung auch dazu beitragen.
Wir haben jetzt erstmal Entscheidungen getroffen und das war uns wichtig, dass wir schnell Entscheidungen haben. Aber jetzt haben wir noch einen netten Abend vor uns und werden noch über das ein oder andere Thema reden. So häufig sehen wir uns zu viert ja auch nicht und dann nutzen wir die Zeit mal.
Heißt, die Gespräche im Koalitionsausschuss gehen weiter und Markus Preis beobachtet den Abend natürlich für uns. Markus, es kann eine lange Nacht werden. Geht's dann irgendwie voran? Hörst du was?
Naja, jetzt ist der, sagen wir mal, grundsätzlichere Teil der Gespräche. Aber insgesamt muss man sagen, wenn man die Matadore heute gesehen hat, dann hat man gesehen, da gibt es ja schon eine gewisse Zufriedenheit, aber auch eine Ernsthaftigkeit. Alle wissen, das ist jetzt, was vorgelegt wird, nicht der angekündigte große Herbst der Reform. Aber es sind Schritte, die eben zum Beispiel die Wirtschaft dann doch relativ spürbar entlasten können. Und das ist ja das, was man sich vorgenommen hat. Das Ganze findet heute auch im Abgeordnetenbüros bei Jens Spahn, hören wir, im Büro statt. Hintergrund ist, dass man eben arbeiten muss und auch die Abgeordneten Friedrich Merz, Lars Klingbeil oder Bärbel Baas noch gefordert sind, weil es noch Abstimmungen im Bundestag gibt, weil man Gesetze auf den Weg bringt. Also man möchte ins Arbeiten kommen und das ist der Versuch heute Abend, da weiterzugehen.
Wir haben es vorhin gehört, auf einiges konnte man sich ja heute schon einigen. Wo sind jetzt noch die großen Streitthemen?
Also großes Streitthema, was, wie wir hören, heute Abend auch besprochen wird, ist das Thema, wie man bei der Rente weiter vorgeht. Eigentlich gibt es da ja einen Plan. Man möchte das Rentenniveau von 48% bis 2031 festschreiben und hat auch Ideen für das, wie es danach weitergeht. Nur die Union, die ist da ziemlich gespalten. Es gibt viele junge Abgeordnete, die sagen, dem werden wir so nicht zustimmen, weil das die junge Generation zu stark belastet. Dem schließen sich jetzt auch Wirtschaftsverbände an und sagen das sehr klar. klar. Und deswegen ist für die Union sehr wichtig, dass der Deutschlandtag der Jungen Union, der findet am Wochenende statt. Und da wird man sehr genau hinhören, ob es wirklich Widerstand gegen dieses Rentenpaket, was man in der Koalition verabredet hat, gibt. Die SPD wiederum ist entspannt. Sie sagt, wir haben das verabredet, wir wollen das jetzt auch umsetzen. Und sie zählt auch darauf, dass Markus Söder da unterstützen wird, denn der weiß, die Mütterrente kommt nur, wenn das Gesamtpaket kommt. Und die war ihm ja in der Vergangenheit immer sehr wichtig.
Zum Verbrenner aus, auch ein wichtiges Thema, ein relevantes Thema. Da war sich Kanzler Merz vorhin sicher, es werde dazu am Abend eine Einigung geben. Kommt die auch?
Ich bin mir nicht so sicher, ob das so war und sein wird, denn wir haben hinterher noch Diskussionen darüber erlebt, ob es da eigentlich jetzt eine Verständigung drüber geben soll oder eine Einigung. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Wort Einigung ganz gezielt in dem Moment gewählt wurde. Prinzipiell muss man sagen, Union und SPD wollen eine Position gemeinsam in Brüssel. Da wird das ja am Ende dann entschieden vertreten. Und da gibt es gewisse Unterschiede. Die SPD ist stärker auf der Ebene, die sagt, man muss die Elektromobilität doch stärker in den Vordergrund stellen. Markus Söder sagt ganz klar, das Wort Verbrenner aus muss weg. Also es muss auch weiter Verbrenner geben können. Man versucht sich zu einigen, aber ob es die heute Abend schon gibt, da wäre ich eher noch zurückhaltend.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank für diese Einschätzung und die Informationen. Dankeschön. Es geht um eine Reise in diese russische Stadt, Sotschi, an der Schwarzmeerküste. Dorthin wollten mehrere Politiker der AfD, auch zwei Bundestagsabgeordnete. Doch die Reisepläne haben innerhalb der Partei für Streit gesorgt. AfD-Chefin Alice Weidel kritisierte das Vorhaben scharf und drohte disziplinarische Schritte an. Über die Zerrissenheit der AfD bei der Russlandfrage, Juli Kurz.
Man merkt es Alice Weidel bei Ankunft noch nicht an, doch schnell wird beim Pressestatement diese Woche klar, die Chefin ist sauer. Auf eigene Leute, auf deren Reisepläne nach Sotschi in Russland. Was sie davon hält? Nichts.
Ich selbst würde dort nicht hinreisen, ich würde es auch niemandem empfehlen.
Wer das genehmigt hat, nicht sie.
Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll, um es hier ganz deutlich zu sagen. Ich hätte das so nicht gemacht, aber der Beschluss wurde im AK Außen getroffen.
Der Arbeitskreis Außen hatte die Reisen der Bundestagsabgeordneten Cotré und Rotfuß genehmigt. Beide sind gegen Sanktionen gegen Russland und Rotfuß war schon vergangenes Jahr bei der Konferenz in Sotschi. Im Bademantel schwärmte er damals in sozialen Medien von Russland.
Es ist wirklich also so traumhaft. Tja, das ist das Russland, das unter den Sanktionen ächzt.
Er traf auch Medvedev, Sicherheitsberater Putins. So ein Treffen wollte Rotfuß dieses Jahr wiederholen. Doch Alice Weidel machte Druck. Das Ergebnis?
Herr Rotfuß wird hierbleiben.
Abgesprochen mit Tino Chrupalla war das nicht. Der war da schon auf dem Weg zu einem bemerkenswerten Fernsehauftritt. Über Putin sagt er lapidar.
Ich argumentiere als deutscher Politiker. Mir hat er nichts getan.
Und dann versteigt sich Chrupalla zu einer Aussage über Polen.
Nehmen Sie Polen? Natürlich kann auch Polen für uns eine Gefahr sein.
Selbst in der AfD irritiert die Aussage.
Also Polen als Gefahr für Deutschland zu sehen, hat nichts mit Politik zu tun. Das ist abstrus. Polen ist unser Nachbar. Polen ist in der NATO. Wir betreiben gemeinsam ein militärisches Korps in Stettin. Bitte nicht.
Wie viel Kremlnähe darf es sein? Es tobt ein offener Richtungsstreit zwischen West- und Ostdeutschland, zwischen Weidel und Chrupalla. Weidel findet die Reisen nach Russland vor allem unprofessionell, sieht da kaum Mehrwert und will weitere Angriffsflächen vermeiden. Tino Chrupalla hingegen gilt als ausgesprochener Russlandfreund und verteidigt heute die Reise.
Die Kollegen, die dorthin fahren, haben ihre Reise ordnungsgemäß angemeldet. Sie wurde genehmigt. Frau Weidel meint natürlich auch die Dinge oder die Planungen, die vielleicht in der Zukunft sind, die nicht abgesprochen sind.
Trotz aller Differenzen betonen die Parteichefs in einem Statement jetzt, gemeinsam Politik zu machen. Und der Abgeordnete Cotré? Der lässt sich von der Reise nicht abbringen. Er fährt mit Kollegen nach Russland. Alice Weidel hat ihm noch auf den Weg gegeben, bitte keine Fotos mit Politikern und keine Social-Media-Videos, damit also auch keine im Bademantel.
Die AfD streitet intern über Russland, aber auch über andere Themen. Den Umfragewerten kann das nichts anhaben. Die AfD liegt im aktuellen ARD-Deutschland-Trend bei 26%, fast gleich auf mit der Union. Und damit zu Jörg Schönenborn in unserem ARD-Wahlstudio. Jörg, warum ist die AfD so stark wie noch nie?
Ja, darüber gibt es viele Meinungen. Auch darüber, wie sie von den anderen zu knacken wäre. Und deshalb haben wir diejenigen gefragt, die es am Ende entscheiden müssen, die Wählerinnen und Wähler. Und wir wollten genau das wissen. Was ist der Hauptgrund für den Erfolg der AfD? Und wir haben die gängigen Meinungen vorgegeben. Und in der Auswahl sind 60%, eine klare Mehrheit der Ansicht, die Enttäuschung über die Politik der anderen Parteien, das ist das entscheidende Motiv. Dann folgt der Umgang der anderen Parteien mit der AfD, 9%, deren politische Konzepte, 9%, deren Spitzenpolitiker, 8%. Naja, und die Medien, die oft diskutiert werden, auch nur 6%. Und wenn man sich mit den gleichen Fragen nochmal diejenigen anschaut, die sich schon für die AfD entschieden haben, dann ist das Bild ein bisschen, aber nicht sehr viel anders. Auch hier die größte Gruppe, fast 40%. Es ist die Enttäuschung über die Politik der anderen. Die eigenen politischen Konzepte werden etwas stärker beurteilt. Der Umgang der anderen, die Spitzenpolitiker. Und auch hier ganz unten die Berichterstattung in den Medien, 6%. Wir haben uns die Daten der letzten Jahre noch mal genauer angeschaut, um zu verstehen, was ist es, was diese Gruppe, die bereit ist, die AfD zu wählen, am stärksten unterscheidet. Und es sind nicht Meinungen über politische Themen, es sind Ängste und Sorgen. Es ist die große Unsicherheit über den eigenen Wohlstand und die eigene Sicherheit. Ich zeige das an zwei Beispielen. Die Sorge um finanzielle Absicherung im Alter treibt 3/4 der AfD-Anhänger um. Aber bei den übrigen ist die Zahl rund 30 Punkte geringer. Und wenn es um die Frage geht, bin ich bedroht, wenn ich rausgehe? Sicherheit im öffentlichen Raum ist der Unterschied noch größer. 80% der AfD-Anhänger fast empfinden sich dort als unsicher. Bei den übrigen sind es 40 Punkte weniger. Wer also wissen will, was im Wettbewerb gegen die AfD hilft, Politik, die solchen Sorgen und Ängsten entgegenwirkt.
Jörg, mit Blick auf die 4 Landtagswahlen im kommenden Jahr wird die Frage drängender, wie sollen die anderen Parteien mit der Stärke der AfD umgehen?
Ja, die bisherigen Rezepte waren ja nicht erfolgreich. Es gibt taktische Rezepte, danach haben wir gefragt, etwa, dass die anderen Parteien sich als demokratisch bezeichnen und die AfD als undemokratisch. Glaubt die Mehrheit der Befragten, dass es sie eher stärkt, dass man Gesetze nicht verabschiedet, wenn sie mit an Bord sein könnte? Auch das ist kein Rezept, das überzeugt. Die Frage, die im Moment am schärfsten diskutiert wird, ist ja die Frage der Zusammenarbeit mit der AfD. Und hier haben wir 40%, die sie ausschließen und 30%, die von Fall zu Fall entscheiden wollen. 25%, die sogar finden, das solle immer passieren. Hier ist natürlich die Gruppe der Unionswähler am wichtigsten. Und auch da ergibt sich kein klares Bild. 41% Zusammenarbeit ausschließen, 46% von Fall zu Fall entscheiden. Einige wenige sagen auch, man solle die Zusammenarbeit suchen. Man sieht an diesen Zahlen, ein klares Ergebnis gibt es da nicht. Das politische Dilemma ist an der Stelle durch Umfragen nicht aufzulösen. Der Zusammenhang zwischen der Qualität der Arbeit der Bundesregierung und der Stärke der AfD bleibt das Entscheidende. Auch danach haben wir gefragt, wird die Partei wieder an Stärke verlieren, wenn der Bundesregierung wichtige Fortschritte gelingen? Insgesamt sagen das 69% unter den Anhängerinnen und Anhängern der AfD, 47%. Die AfD wird schwächer, wenn die Bundesregierung besser wird. Diese 47%, das ist kein Versprechen, dann eine andere Partei zu wählen. Aber es ist das Signal, ich würde in dem Fall schon nachdenken.
Vielen Dank für diese Zahlen und Informationen. Danke, Jörg Schönborn.
Danke nach Hamburg.
Es hat Frankreich verändert, was am 13. November 2015 in Paris geschah. 10 Attentäter des Islamischen Staats versetzten mit ihrer Anschlagsserie das ganze Land in einen Ausnahmezustand. Begonnen hat sie nördlich von Paris im Stade de France, wo gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die französische spielte. Eines der 3 Kommandos der Terroristen sprengte sich dort in die Luft. Minuten später attackierte ein zweites im Herzen der Hauptstadt Bars und Restaurants in einem belebten Ausgehviertel. Ein drittes drang in den Konzertsaal Bataclan ein. Durch die Bomben und Schüsse starben 130 Menschen, 350 wurden verletzt. Wie das Land 10 Jahre später der Opfer gedenkt und wie es denjenigen geht, die überlebten, Sabine Boland.
Place de la République in Paris heute Abend. Die Gedenkfeier für die Terroropfer wird auf einer großen Leinwand übertragen. Seit Tagen schon legen sie auf dem Platz Blumen nieder, zünden Kerzen an, in Erinnerung an die schlimmsten Terroranschläge Frankreichs. Auch für Christophe Naudin ist es eine schwere Zeit. Seit einem Jahr, seit ich den 10. Jahrestag kommen sehe, geht es mir wieder schlechter. Ich bin nicht depressiv, aber es zeigen sich bestimmte Symptome. Seine Arme werden taub, er ist extrem lärmempfindlich. Seine Arbeit als Lehrer geht Christophe Naudin trotzdem nach, es hilft ihm. Mit seinen Schülern spricht er häufig über das, was passiert ist. Am Stade de France geht es damals los, während eines Freundschaftsspiels zwischen Frankreich und Deutschland. Der erste Selbstmordattentäter sprengt sich vor dem Stadion in die Luft. Kurze Zeit später Schüsse und Detonationen im 10. und 11. Bezirk von Paris. Minutenlang schießen die Terroristen auf Menschen in Cafés. Dann der Angriff auf die Konzerthalle Bataclan. Drei Attentäter stürmen den Saal, schießen um sich, nehmen Geiseln. In der Nacht werden 130 Menschen ermordet, Hunderte verletzt, unzählige traumatisiert. Der Schock sitzt tief. Christophe Naudin ist damals im Bataclan. Er kann sich vor den Attentätern in einer Abstellkammer verstecken. Stunden später wird er gerettet. Zu Konzerten geht er trotzdem wieder. Ich gehe da nicht völlig unbelastet hin. Es mag sich seltsam anhören, aber es tut mir gut. Es gibt mir das Gefühl, überlebt zu haben. Um 18 Uhr läuten heute die Glocken der Pariser Kirchen zum Auftakt der abendlichen Feier. Im Stadtzentrum wird ein Gedenkgarten eingeweiht.
Claire Camax.
Die Namen aller Opfer werden vorgelesen.
Antoine Marie.
Die Botschaft dieses Abends: Terrorismus macht Frankreich nicht kaputt.
Nous résisterons.
Wir leisten Widerstand, um zu zeigen, dass wir alle uns mit diesen Opfern verbunden fühlen. Wir müssen für die Freiheit kämpfen, für Demokratie und für unsere Werte, damit wir die Gewinner sind. Doch seit 10 Jahren ruft Frankreich immer wieder die höchste Terrorwarnstufe aus. Sicherheit wird auch heute groß geschrieben. Christophe Naudin hat sich für die Gedenkfeiern extra freigenommen. Danach muss er erst mal durchatmen. Seit 2016 fahre ich am Wochenende gerne aufs Land. Da kann ich loslassen. Da ist Stille, da zwitschern nur die Vögel. Der Terror ist für viele der Überlebenden immer da, auch 10 Jahre nach den Anschlägen.
So, und wir machen erstmal weiter mit weiteren Nachrichten des Tages und mit Susanne.
32 Wirtschaftsverbände machen gegen das geplante Rentenpaket der schwarz-roten Bundesregierung mobil. In einem offenen Brief forderten sie die Spitzen der Koalitionsfraktionen auf, das Paket im Bundestag zu stoppen. Die Verabschiedung des Rentenpaketes wäre ein schwerer Fehler und würde den Haushalt und kommende Generationen mit einer finanzpolitischen Hypothek historischen Ausmaßes belasten, heißt es. Die Europäische Volkspartei um CDU und CSU sowie die Rechtsaußenparteien im Europaparlament haben beschlossen, das Lieferkettengesetz zu lockern. Die Richtlinie war im vergangenen Jahr eingeführt worden. Unternehmen sollten prüfen, ob ihre Lieferanten die erforderlichen Standards für Menschenrechte und Umweltschutz einhalten. Bislang galt die Richtlinie für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Jetzt sind weniger Firmen betroffen, nur noch Konzerne mit mindestens 5.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Der britische Rundfunksender BBC hat US-Präsident Trump für einen irreführenden Schnitt in einer Dokumentation um Entschuldigung gebeten. Der BBC-Vorsitzende Shah habe Trump einen entsprechenden Brief geschrieben, hieß es. Gleichzeitig teilte der Sender mit, für eine Verleumdungsklage des Präsidenten gebe es keine Grundlage. Trumps Anwälte hatten mit einer Klage in Höhe von 1 Milliarde Dollar gedroht. In der BBC-Doku waren Ausschnitte aus Trumps Rede vom 6. Januar 2021 zusammengeschnitten worden, wodurch der Eindruck entstand, er habe seine Anhänger direkt zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. In den USA ist die bisher längste Haushaltssperre in der Geschichte des Landes zu Ende. Präsident Trump setzte einen Übergangshaushalt in Kraft. Damit ist die Finanzierung der Regierungsgeschäfte bis Ende Januar gesichert. Möglich wurde das Ende des Shutdowns, weil einige Demokraten bei den Abstimmungen im Kongress ihre Blockadehaltung aufgaben. Sie sind im Prinzip gegen Trumps Haushaltspläne, weil sie vorgesehene Einschnitte bei der Krankenversicherung ablehnen.
Der Wettkampf beginnt hier mit dem Startschuss. Die Athleten, die wir Ihnen gleich vorstellen, die können den aber nicht hören. Sie sind gehörlos. Auch sie messen sich in diversen Sportarten und das schon deutlich länger, als es zum Beispiel die Paralympics gibt. Seit 1924 treten Gehörlose bei den Deaflympics gegeneinander an. Die Weltspiele für Gehörlose finden alle 4 Jahre statt und übermorgen beginnt der Kampf um die Medaillen in Tokio. Anna-Lou Beckmann.
Tokio, eine Stadt, die niemals stillsteht, wird jetzt ganz leise für die Deaflympics. Sprinterin Tessa Lange und Tennisspielerin Heike Albrecht Schröder sind mittendrin, wenn mehr als 3000 gehörlose Sportler aus 80 Nationen an den Start gehen.
Klar, ich bin unheimlich aufgeregt. Jetzt momentan ist die Aufregung noch nicht so krass. Ich denke, sobald wir im Stadion sind, steigt die. Ich denke aktuell noch sehr stark ans Training und an die Vorbereitung. Und ich habe so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Und ja, das ist so mein Gefühl.
Wenn das Licht angeht, sprintet sie los. Kein Startschuss, kein Ton, voller Fokus. Tessa ist seit ihrer Geburt taub. Die Gebärdensprache ihre Muttersprache und der Sport ihre Leidenschaft. Deutsche Meisterin und Europameisterin ist sie schon. Jetzt will sie den nächsten Titel.
Also im 100-Meter-Lauf möchte ich auf jeden Fall die Medaille kriegen und würde mich auf jeden Fall freuen. Beim 4x-Staffel-Meter-Lauf möchte ich auch die Medaille kriegen und natürlich die goldene.
Sie weiß bereits, wie sich das anfühlt. Auch Heike Albrecht Schröder ist seit der Geburt gehörlos. Ihre Mutter hat ihr früh das Sprechen beigebracht. Für Heike sind es jetzt die 5. Deaflympics. Jedes Mal etwas ganz Besonderes.
Mit dem Gedanken, auch nach Hause zu kehren. Ich habe den Adler auf der Brust. Und dann natürlich, wenn ich noch eine Medaille dabei habe und werde dann am Flughafen empfangen. Das ist natürlich, also das Gefühl, glaube ich, kann man nicht so wirklich beschreiben. Aber es ist einfach schlicht und einfach eine große Ehre.
Der Ball, die Bewegung, der Aufprall. Was andere hören, sieht oder fühlt sie. Die Deaflympics sind ihr sportlicher Höhepunkt, aber auch eine Chance, den gehörlosen Sport größer zu machen.
Das Problem ist, unsere Behinderung ist nicht sichtbar. Wir haben Hörgeräte oder CI. Wenn wir lange Haare haben, offen haben, sieht man es nicht. Und deswegen sind wir auch, was die Sportart betrifft, unsichtbar.
In Tokio kämpfen sie nicht nur um Medaillen, sondern darum, dass man sie endlich sieht und hört. Denn Spitzenleistung braucht keine Worte.
Spitzenleistung, toller Sport, braucht keine Worte. Für die Wetteraussichten würden wir aber Carsten doch um ein paar Worte bitten.
Sehr gerne. Ich lasse aber zunächst mal Zahlen sprechen. Und zwar die Temperaturdaten des heutigen Nachmittags über Europa. Sehr interessante Temperaturunterschiede haben wir dort nämlich gesehen. Schon die Farben zeigen es an. Bei uns in Deutschland und auch im Südwesten Europas zeigen die Rottöne eine sehr warme Luftmasse an. Wir haben sie heute auch alle zu spüren bekommen. In Skandinavien hingegen war es heute schon deutlich kälter. 29 Grad gab es heute im Süden Frankreichs am Rande der Pyrenäen. Bei uns Temperaturen zwischen 16 Grad im Norden und 22 Grad im Süden. Aber sobald wir nach Norden schauen, ändert sich das Bild. In Schottland 6 Grad, rund um Oslo nur noch 0 Grad, in Lappland minus 3, auf Island minus 4 Grad. Und diese kältere Luft, die wird sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen, und zwar mit nördlichen Winden. Wir sehen hier auch schon diese pinke Farbe, das sind die Schneefälle, die es auch heute tagsüber immer schon wieder in Norwegen und in Schweden gab, auch in Finnland. Und diese kältere Luft bekommt, und zwar direkt von der Arktis, immer wieder Nachschub. Und dieser Nachschub fließt am Wochenende in ersten Schritten bis nach Deutschland und verdrängt die spätsommerlich warme Restluft Richtung Afrika zurück. Und wir sehen es hier auf dem 15-Tage-Trend von München, wie der Temperatur Rückgang vonstatten geht, anfangs noch in einzelnen Schritten. Aber die nächste Woche werden wir ein komplett anderes Wetter vorfinden. Die Höchsttemperaturen oft nur wenig über 0 Grad. Wir sehen hier am Donnerstag, Freitag, Samstag sogar nur in Richtung 0 Grad. Also in den Mittelgebirgen und in den Alpen zieht in der nächsten Woche der Winter bei uns in Deutschland ein. Aktuell ist es noch nicht so weit, aber die Luftmassengrenze zwischen warmer und kalter Luft, die sehen wir hier. Schon heute Nacht breitet sich dieser Regen über die norddeutsche Tiefebene aus. Und auch morgen bleibt der Regen hier ziemlich beständig mit vielen Wolken an dieser Luftmassengrenze. Im Süden übrigens teilweise Nebelfelder, später dann Sonnenschein bei nur wenigen dünnen Schleierwolken. Die Temperaturen heute Nacht unterscheiden sich auch schon entsprechend. Bei Aufklaren im Süden nur einstellige Werte. In den Nebelgebieten rund um Passau zum Teil sogar leichter Frost, minus 1 Grad. Im Norden oftmals zweistellige Tiefstwerte. Tagsüber dann im Süden nochmals warm mit bis zu 23 Grad am Alpenrand. Im Norden schon kälter. Und diese kältere Luft setzt sich bei vielen Wolken und weiterem Regen am Wochenende überall in Deutschland durch.
Also der Winter kommt, aber ist ja für diese Zeit Mitte November auch vollkommen normal. Und wir sagen danke, danke für die Vorwarnung, Carsten, danke. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit Satire und Comedy.
Und zwar erst bei Dieter Nuhr und danach in der Caroline Kebekus Show.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.